Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt, promovierter Physiker, dreifacher Familienvater und Gründer der Sintelli Consulting Group, einer führenden Unternehmensberatung rund um digitales Marketing und digitales Kundenmanagement. Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen darüber, wo sie im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Ryan Volker von der Targobank und Michael Brigula von Knister. Herzlich willkommen.
Hallo. Hi Jörg. Hi Ryan.
Danke Jörg. Hallo Michael, Jörg. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir wollen heute so ein bisschen über das Thema DMXCO, Digital X und generell Trends im Marketing sprechen. Freue mich deswegen besonders, dass ihr beiden mit dabei seid, weil einmal haben wir natürlich mit dir, Ryan, jemanden, der von der Kundenseite aus kommt und damit mit einem anderen Blick drauf geht, und mit dir, Michael, jemand, der von der Ausstellerseite aus kommt. Deswegen natürlich erstmal die erste große und wichtige Bitte: Könnt ihr euch einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen? Ryan, magst du anfangen?
Ja, schönen guten Tag zusammen und Jörg, nochmals vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ryan Volker, ich arbeite bei der Targobank. Ich habe über 20 Jahre Bankerfahrung, beide Seiten die Atlantisch, und ich habe viele verschiedene Aufgaben gehabt, ob das in Backoffice ist, ob das dann auch in Projektmanagement ist, und jetzt bin ich deutlich mehr in die Richtung von Produkt und Marketing, und seit die letzten ungefähr 2 Jahren leite ich Marketing bei der Targobank. Und ich glaube, das Thema für uns, mehr Gewinn durch Automation und auch was digitales Marketing für uns bedeutet, ist ein sehr wichtiges Element. Und ich freue mich auf den Austausch heute.
Danke dir. Und Michael, wer bist du?
Da mache ich einfach weiter. Genau. Ich bin Michael Brigula und ich bin Geschäftsführer von Knister in Hamburg. Und Knister ist einer der führenden Dienstleister in Deutschland für alles an Technologie, was man rund um Loyalty-Programme und Giftcard-Programme braucht. Schwerpunkt sicherlich heute für die Diskussion die Loyalty-Programme. Und das ist natürlich für uns wahnsinnig spannend, auch dieses Thema Marketing Automation, weil es letzten Endes den Loop auch in den Loyalty-Programmen schließt. Ja, ich habe tolle Programme, ich generiere Daten und ich will damit was Sinnvolles machen. Ich will toll kommunizieren, toll die Benefits ausloben. Und deshalb freue ich mich auf die Diskussion. Ich beschäftige mich schon lange Jahre mit dem Thema Loyalty. Ich bin tatsächlich, das ist lange her, kurz nach dem Studium in diese Welt hineingeraten. Das ist über 25 Jahre her und bin da auch nicht mehr so richtig rausgekommen. Ich liebe das aber. Einfach, weil sich Loyalty permanent verändert. Und das erleben wir eben auch bei Knister. Und es gibt es in dieser Form seit 3 Jahren. Wir waren vorher Teil eines Konzerns und haben einen tollen Erfahrungsschatz gepaart mit sicherlich einer ganzen Menge Innovation. Ich freue mich, heute drüber zu reden. Danke.
Das machen wir auch. Deswegen aber mal die erste Frage an dich, Ryan. Warum geht man sozusagen, wenn man eine Bank ist und wahrscheinlich auch ganz viele Impulse rechts und links bekommt, so mit welchem Interesse letztendlich bist du oder deine Kolleginnen auf so einer Konferenz wie in der DMXCO unterwegs?
Ja, gute Frage. Natürlich ist das, um die Netzwerk zu erweitern, aber auch neue Impulse zu bekommen. Wir als Bank, wir haben knapp 4 Millionen Kunden, wir haben 6.000 Mitarbeiter und 330 Schweigstellen rund um Deutschland, und wir wissen, was wir tun können mit unserem Footprint und auch mit unserer persönlichen Beratung, wo wir sehen auf jeden Fall nicht nur den Trend, sondern auch die Wünsche auch von unseren Kunden sind andere Möglichkeiten für eine Erreichbarkeit und auch eine Kommunikation mit uns. Und natürlich sind diese Messen super Möglichkeiten zu sehen, welche Alternativen gibt es, welche verschiedene Vendors sind auf dem Markt. Wir haben die Möglichkeit, mit anderen Leuten zu austauschen, und für die Leute, die häufig dabei sind, das ist eine super Chance, andere Kollegen von anderen Industrie oder die gleichen Industrie wieder zu sehen. Das ist eine gute Möglichkeit, einmal im Jahr alle zusammenzukommen und nach Köln zu fahren.
Und da die Frage an dich direkt nochmal, Ryan: Gehst du dann eher zielgerichtet hin? Also hast du sozusagen dann 3, 4 Stände oder Anbieter, die du dir angucken möchtest? Oder ist das eher so, ich gehe mal hin und lass mich mal so ein bisschen berieseln und vielleicht finde ich was Spannendes?
Die Antwort ist beide. Die Antwort ist ja. Natürlich, es gibt ein Voraus, und das ist die Woche oder vielleicht zwei Wochen vorher relativ intensiv, mit LinkedIn und mit anderen Informationen auszutauschen, welche verschiedenen Vendoren, Stands, Leute oder Besucher will man haben. Man hat das als festen Anchor, das hat man als festen Punkt, aber natürlich, es gibt dann auch den Freiraum, die Möglichkeit dann auch zu sehen, welche anderen Themen gibt es. Und das ist dann auch etwas ein bisschen interessant und was man vielleicht vorher nicht so viel plant, aber am Ende denkt, wow, das war richtig eine coole Idee und eine Möglichkeit.
Cool. Und wie ist das bei dir, Michael? Ihr kommt ja sozusagen von der Anbieterseite mit eigener Präsenz vor Ort dann auch.
Genau, und für uns ist das, naja, so ein bisschen wie so ein großes Klassentreffen. Ja. Insofern haben wir tatsächlich vielleicht gar nicht unbedingt dieselbe Intensität der Vorbereitung. Wenn ich zu dem Mexiko gehe, dann schnubber ich schon tatsächlich rum. Ist ja auch von der Größenordnung her überschaubar. Man kann die Hallen in Gänze auch ganz gut schaffen. Und wir schauen natürlich, wer sind für uns passende Technologiepartner, mit denen wir auch gemeinsam Lösungen, smarte Ansätze anbieten können. Viele Unternehmen reden über Kundenzentrizität und wir wissen, dass Loyalty da natürlich einen ganz wesentlichen Anteil daran hat, gerade auch programmatisches Loyalty. Aber es geht eben nicht alleine. Ja? Wir brauchen Touchpoints, wir brauchen weitere Marketing-Tech-Instrumente, um dann eben ganzheitlich Programme zu schaffen. Und ich finde es einfach mega, auf so einer Messe wirklich auch von Stand zu Stand zu gehen, zu gucken, was machen die. Gibt es viele, wo man denkt, Namen schon mal gehört, möchte jetzt mal genauer verstehen, was die tun. Hochinteressant, viele der Unternehmen haben inzwischen auch Partnermanager, auch auf der Messe. Das ist, glaube ich, so ein Trend, der so in den letzten Jahren sich durchgesetzt hat, wo man dann wirklich auch sprechen kann, was können wir gemeinsam tun. Und das ist mein Hauptinteresse da. Ich habe viele gute Leute kennengelernt, aber auch viele tolle Leute aus dem Netzwerk einfach wieder getroffen.
Ja, ich mag das Wort Klassentreffen, weil es ist das, was ich die letzten Tage auch ganz viel gehört habe. Ich persönlich mag deswegen auch Messen, weil normalerweise versuchen wir ja zu unseren Partnern zu kommen, zu unseren Kunden zu kommen. Wenn ich so zwei Tage habe, wo ich irgendwie 20, 30, teilweise 40 Leute treffe, das ist etwas, was ich normalerweise so in einem ein, zwei Monaten quasi schaffe. Also von daher natürlich eine super Möglichkeit, da in die Gespräche reinzukommen. Und deswegen auch dann direkt die Frage an dich, Michael. Wie hast denn du die Tage erlebt? Wie war es für dich? Wie war es für euch auch als Aussteller?
Also erstmal finde ich eine Demexco klasse. Sie ist einerseits speziell, also schon auf einen bestimmten Themenkomplex ausgerichtet, gleichzeitig aber offen genug, dass ich dort eben Vielfalt habe. Und ich für mich persönlich habe die Zeit wirklich eben ganz stark in der Hinsicht genutzt, dass ich mich bei anderen Ausstellern im Wesentlichen bewegt habe und geschaut habe, was sie tun und mit den Unternehmen auch gesprochen habe und eben geschaut habe, wo sind die Klammern, ja, wo kann man gemeinsam ansetzen. Und rein thematisch, also ich mag auch sehr gerne diese Mischung mit den Masterclasses, mit den Vorträgen, die dann eben auch nochmal inhaltliche Vielfalt reinbringen. Ich fand es hochinteressant, vielleicht eine kleine Binsenweisheit, aber doch wichtig, wie viel über Daten gesprochen wurde. Gerade auch der Ansatz aus dem Retail heraus mit Retail Media, war ja eine ganze Halle, die sich damit beschäftigt hat, dass Handelsunternehmen sich komplett umdefinieren und eigentlich zum Marketing- und Vertriebsdienstleister werden. Das ist so eine Welt, die fand ich hochspannend und da habe ich echt viel Zeit verbracht. Das fand ich wirklich cool. Zwischendurch bin ich übrigens auch mal Autoscooter gefahren, tat sehr gut, dass zwischen zwei Hallen Autoscooter war. Das ist dann mal eine kleine Abwechslung.
Das stimmt wohl. Ja, du hast ein paar Sachen angesprochen natürlich, das ganze Thema Daten der fachlichen Vorträge. Also mein Eindruck ist, dass eine DMXO ja viel fachlicher ist, als es eine OMR ist. Eine OMR ja sehr stark marketinglastig unterwegs, teilweise, also war ja dieses Jahr schwer diskutiert mit Kim Kardashian und Co., wo sozusagen so Global Brands sind. Hier war es ja eher so, dass da wirklich auch die Fachexperten da gewesen sind, man viel fachlicher definiert. Du hast ein Thema gesagt, Retail Media, vor zwei Jahren auf den ersten Konferenzen angedacht gewesen, jetzt eine ganz eigene Halle, super großes Thema hinten dran. Wie war für dich der Austausch, Ryan? Was konntest du für dich auch mitnehmen?
Für mich und auch für meine Leute war das zwei natürlich auch spannende Tage, aber auch sehr lehrreiche Tage. Dann auch zu sehen, welche verschiedenen Trends und genau das Thema mit Retail Media ist für uns etwas ganz Großes und auch etwas, was wir vielleicht vor ein oder zwei Jahren nicht so viel auf die Schirme habt. Aber wir sehen, wie die Industrie sich ändert, was die Erwartungen von den Kunden sind und wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt. Wir sehen gehen auch in die Richtung mehr für uns in die Bankenbranche, ist das Thema Omnicanal ein riesiger Punkt. Denn längst sind wir weg von den Zeiten, wo es gibt nur Online-Kunden, nur Leute, die in eine Schweigstelle gehen. Wir wissen, wie das all zusammengeht und zusammenschwimmt. Und da müssen wir sicherstellen, dass wir haben die entsprechende Technik, wir haben die Prozesse, wir haben den verschiedenen Wegen, um wirklich mit unseren Kunden zu sprechen, wo die sind, wann die sind und wie die mit uns überhaupt reingehen wollen. Und die Fachvorträge, wie immer, sind hochinteressant, sind spannend. Und als du, Michael, das Thema Klassentreffen gesagt hast, ich glaube, das passt das absolut perfekt in ein Wort, wie man das dann auch beschreiben konnte.
Jetzt hast du ein schönes Thema angesprochen, Ryan, mit dem Thema Omnikanal. Du hast so ein bisschen beschrieben, Michael, dass man natürlich auch guckt, hey, ich bin selber quasi Systemanbieter oder SaaS-Anbieter, welche Partner passen dann entsprechend mit dazu? Da gibt's ja so ein bisschen zwei große Trendrichtungen. Das eine ist, wir haben die globalen Anbieter, wie eine Salesforce zum Beispiel oder eine Microsoft, die sehr groß sind und versuchen letztendlich irgendwie alle digitalen Kanäle abzubilden, sich immer konsequent zu erweitern. Und dann haben wir, ich will jetzt mal sagen, so ein bisschen Nischenanbieter, die sozusagen ein Thema dafür aber sehr gut können und dann anfangen, so ein bisschen Richtung Ökosystem zu gehen. Das heißt, wie du gesagt hast, Michael, sich so einen Partner mit dazu nehmen und das dann auch zusammenzubauen. Oder wir haben auch Customer Engagement Plattformen, die vielleicht eher stärker in gewissen Kanälen sind, die dann vielleicht stärker Richtung Mobile gehen oder stärker Richtung die digitalen Touchpoints gehen. Gleichzeitig haben wir Marketing-Automation-Lösungen, die versuchen so irgendwie alles mitzunehmen. Wie ist das für dich, Michael, beziehungsweise für euch? Gibt es da Trendrichtungen, die ihr seht? Geht das dann, ist der Ökosystem-Ansatz eigentlich der stärker forcierte? Wie nehmt es die Kunden wahr? Wie ist da euer Blick drauf?
Ist eine ganz spannende Frage, weil es da tatsächlich Trends beziehungsweise Wellenbewegungen auch gibt, mit denen wir uns tatsächlich natürlich auch bei unserer Größenordnung beschäftigen müssen. Also wir sind ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, wir sind sehr spezialisiert, wir müssen eigentlich automatisch auf der Ökosystemseite stehen. Nur wenn ich mir den Markt angucke, dann ist gerade dieser Ansatz Best of Breed, Zusammenstellung eigener Ökosysteme auch durch die IT-Abteilung der Kundenseite in den letzten Jahren vehement ausgelebt worden. Also wir haben viele Kunden, die genau das gemacht haben, die gesagt haben, ich stelle mir meine Marketingtechnologie zusammen, die aber auch Herausforderungen haben. Ja, so da hören wir also ganz viel in den Diskussionen, diese ganzen unterschiedlichen Partner müssen natürlich auch gepflegt werden, die Software muss orchestriert werden, die Schnittstellen müssen geschaffen werden. Und was vielleicht auch ein weiterer Punkt ist, der sehr unterschätzt wurde, ich muss natürlich den Anwender auch darauf vorbereiten, dass er plötzlich seine Workflows mit diversen unterschiedlichen Software-Tools abbildet. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man Best of Breed auch wieder ein Stück weit hinterfragt hat und gesagt hat, naja, vielleicht ist es doch ganz spannend, mit einem Suite-Anbieter wie Salesforce beispielsweise oder Microsoft zusammenzuarbeiten. Wo wir stehen, ist klar. Und genau deshalb ist es für uns wichtig, wenn wir eben mit anderen zusammen Ökosysteme schaffen, dass wir diese Schnittstellen arbeiten, die notwendig sind, die UX arbeiten, dass wir die von uns aus beantworten und dem Kunden dabei helfen, idealtypisch für ihn zu orchestrieren.
Ich finde es spannend, was du sagst und will das so ein bisschen aus meiner Perspektive erstmal noch kurz ergänzen. Und Ryan, natürlich wäre es dann super spannend, wenn du danach nochmal so ein bisschen darstellst, wie das denn bei euch eigentlich als Targobank ist. Wir machen ja seitens der Syntellic ganz häufig Auswahlprojekte. Das heißt, dass wir ein CRM-System auswählen, dann geht er meistens in den B2B-Bereich oder auch CRM im B2C-Bereich machen, was dann auch Marketing-Automation-Lösungen oder Customer-Engagement-Plattformen heißt, wo wir für den Kunden letztendlich dann eine Lösung aussuchen sollen und auch überlegen, wie passt das denn eigentlich in den Stack rein. Und es ist so ein bisschen, wie du es beschrieben hast gerade, Michael, früher gab es einen sehr starken Best-of-Breed-Ansatz. Jetzt gibt es natürlich ein paar große Lösungen quasi, die immer dieses Versprechen haben, dass ich alles haben kann. Und was wir sehen, ist eigentlich immer ganz spannend. Wir haben häufig die Fachseite, die ein konkretes Problem hat sozusagen, was sie eigentlich gerne gelöst haben möchte. Und die haben natürlich dann eher so ein bisschen Best-of-Breed-Ansatz aus dem einfachen Grunde, weil klare, dedizierte und fokussierte Lösungen helfen denen bei ihrem Problem besser. Und wir haben dann natürlich CIO oder CEO, die eine etwas größere Denkweise haben, die halt dann sagen, nee, ich möchte eben als CIO vielleicht nicht 15 Tools im Haus haben, die ich dann irgendwie alle in meiner IT verwalten muss. Oder ein CEO, der halt sagt, nee, ich möchte etwas haben, was dann bitte sehr in 6 bis 7 Jahren auch immer noch State of the Art ist, wo ich dann wieder durch Lösungen auswechseln muss. weil die Sorge ist, dass vielleicht kleinere Lösungen letztendlich nicht ganz so Schritt mithalten können und vielleicht ein bisschen in 5 bis 6 Jahren outstanding sind. Und da muss man sagen, wenn man sich dann aber mal die größeren Lösungen anschaut, stellt man ja auch fest, dass die, ich will nicht sagen, auch best of breed sind, aber die sind halt nicht überall sozusagen best in class. Ja, muss man sich auch klar machen, weil natürlich haben die auch immer Kernfunktionalitäten, wo sehr viel Entwicklung drauf geht. Und es gibt Seitenfunktionalitäten, die so ein bisschen dran geflanscht sind. Das heißt, ich bekomme eben nicht alles aus einem Guss, was alles sozusagen best in class überall ist. Und gleichzeitig stellt man fest, dann gibt es wirklich auch kleinere Anbieter, ich will jetzt gar nicht hier jemanden lobend erwähnen, die diesen Best-of-Breed-Ansatz oder diesen Ökosystem-Ansatz wirklich so haben, wo dann die verschiedenen Lösungen extremst miteinander integriert sind. Das heißt, ich muss dann als Endanwender nicht 3 Lösungen aufmachen, sondern die integrieren sich wirklich auch ineinander, dass dann ich vielleicht in dem einen System halt meine Customer-Journey-Strecken anlegen kann und gleichzeitig drücke ich auf einen Button und dann wird sozusagen direkt das andere System aufgemacht und ich kann da auch meine E-Mail-Kommunikationsstrecken quasi anlegen, wo man gar nicht mehr das Gefühl hat, hey, ich habe 3 verschiedene Lösungen, sondern die Einzellösungen integrieren sehr stark ineinander. Das sollte man vielleicht bei solchen Auswahlprozessen dann auch nochmal so ein bisschen auf dem Schirm haben. Natürlich kann man das sehr plakativ sagen, wir wollen Best-of-Breed oder Single-Vendor, aber die Wahrheit liegt ja irgendwie so ein bisschen dazwischen. Und deswegen, so, dir, Ryan, wie ist das so aus Kundensicht? Gibt es da eine Tendenz bei euch? Nimmst du auch verschiedene Strömungen quasi innerhalb der Targobank oder auf dem Bankenmarkt wahr?
Auf dem Bankenmarkt mit anderen Leuten, die etwas mit CRM oder DMP zu tun haben, ist das immer vielleicht attraktiv zu sagen, oh, wir können nur zum einen Anbieter und die können alles machen. Das ist eine magische Lösung. Was tatsächlich in der Erfahrung ist, denn auch von den anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, so ist das wirklich nicht. Wir bei der Targobank haben einen, ich habe relativ bunt, aber auch vielfältig für unser Ökosystem. Ich meine das positiv insofern, wir als Bank sind sehr stark reguliert und wir nehmen diese Regulierung, wir nehmen dieses Thema Datenschutz unheimlich ernst und das ist für uns wichtig. Das ist für uns so wichtig, dass wir haben gesagt, für einige von unseren Hauptmodulen und unseren Themen wollen wir das selbst entwickeln. Und deswegen haben wir einen relativ großen IT-Bereich bei uns und dann auch in Frankreich bei der Credit Mutual Allianz Federal. Und wir haben identifiziert, dass intern können wir einiges hinkriegen, was wir letztendlich brauchen, was uns die Sicherstellung gibt, was uns dann auch die Scalability gibt und auch es gibt uns die Flexibilität, weil wir sind intern, wir müssen nicht versuchen, eine externe große Partner zu überzeugen, wenn wir leichte Anpassungen benötigen. Aber, und es gibt ein Aber, wir wissen, dass wir können nicht alles machen intern. Wir wissen, dass es bestimmte Tools gibt, es gibt bestimmte Technologie, es gibt bestimmte Schnittstellen, was uns wirklich nach vorne bringen könnten. Und anstatt das zu bauen, versuchen wir das dann auch zu kaufen. So grundsätzlich, wir haben einen internen Einsatz. Was können wir tun mit unseren eigenen Daten, um das dann auch bei uns zu hosten, bei uns sicherzustellen, und wo gezielt für Unterstützung benötigen, wo es wirklich einen Best-in-Breed gibt, dann gehen wir gezielt auf diese Vendoren und auf diese Technologie, um unser eigenen Ökosystem zu komplementieren.
Das feiere ich ziemlich, was ihr da macht. Das finde ich großartig, weil wir haben viel mit Handelsunternehmen zu tun, auch im Mittelstand. Die Denke, die hat sich tatsächlich noch nicht überall durchgesetzt, zu sagen, ey, das gibt Experten für bestimmte Bereiche und es ist einfach sinnvoll, deren Technologie einzusetzen, weil sie mehr kann, weil diese Unternehmen sich darauf konzentrieren, weil sie sinnvoll ist und dann muss ich sie entsprechend integrieren. Da wird immer noch viel in ich mache das mal selber gedacht, gerade in den IT-Abteilungen. Also wie viele IT-Abteilungen haben wir kennengelernt, die sagen, wenn es Marketing kommt und einen Loyalty-Ansatz fahren möchte, wo die sagen, das bauen wir selber. Da schlagen wir uns die Hände über den Kopf zusammen und sagen, bitte tut's nicht, da steckt echt viel Know-how dahinter, ja, und eure Lernkurve wird furchtbar lang sein und Time to Market auch, ja. Macht's lieber mit jemandem, der da ein bisschen Ahnung von hat.
Das finde ich gerade total spannend, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, es geht natürlich ein bisschen in den Sidestep, aber den nehme ich gerne mit, dass gerade im Loyalty-Bereich, der ja so eine riesige Trendwelle gerade läuft. Ich lebe ja hier in Bonn und ich beobachte das ja seit 1,5 Jahren quasi. Wenn ich hier in Bonn in irgendeinen Shop reingehe, dann hat mittlerweile fast jedes Handelsunternehmen oder auch jede Foodkette quasi das eigene Loyalty-Programm. Und ich hätte wetten können, dass die sozusagen alle auf Standardsoftware setzen. Ist das in vielen Bereichen noch irgendwie im Versuch gewesen, das selber zu bauen? Oder wie ist da der Markt unterwegs?
Ich glaube, da muss man auch ein Stück weit unterscheiden. Du schilderst ja völlig richtig, wie viele Unternehmen es gibt, die schon ein Loyalty-Programm haben. Gleichzeitig gibt es aber fast ebenso viele Unternehmen. Man spricht von 4 von 5, respektive in internationalen Studien sogar 9 von 10, die, obwohl sie ein eigenes Loyalty-Programm haben, wissen, dass sie das komplett überarbeiten müssen. Und zwar schon auch binnen kürzester Zeit. Und das hat ganz häufig damit zu tun, dass man diesen Weg gegangen ist, erstmal ganz einfache Lösungen selber zu stricken. Und meistens hat die Loyalty-Mechanik zugegebenerweise meistens eine einfache, wo ich transaktional einfach Umsatz belohne und die Belohnung auch wieder im Handel dann meistens im Ladengeschäft eingesetzt werden kann, wo das schon funktioniert, aber die ganze Datennutzung natürlich nicht. Ja, da sind dann Datensilos, da wird dann der Loop nicht zu Ende gedacht, da wird nicht in den Bereich der Personalisierung, einer der größten Trends natürlich gerade im Loyalty, zu Ende gedacht, kann ich umgesetzt werden. Und dann sieht man die IT-Abteilungen, die sagen, verdammte Axt, müssen wir vielleicht doch was einkaufen. Ja? Und dann wird es natürlich ungleich schwerer, weil ich dann auch Migrationsprojekte und so weiter habe. Aber Standardsoftware, ja, immer mehr. Also letzten Endes haben wir ja auch eine Standardsoftware. Allerdings gibt es auch da eine Bandbreite. Ja, das gibt wirklich Loyalty-Software, die sich sehr eng in bestimmten Standards bewegt, die aber dafür eben auch sehr leicht implementierbar ist mit einer White-Label-App und so weiter. Und es gibt Dinge, wie wir sie auch machen, wo ich eine stark parametrisierbare Software habe, die dazu in der Lage ist, eigentlich fast jede Loyalty-Mechanik, die wir international kennen, in irgendeiner Form abzubilden. Und da habe ich aus meiner Sicht dann die Königsklasse und da würde ich immer auf Experten zugreifen, die sowas haben, weil dann macht es mir auch die Tür auf, zukunftsfähig zu sein. Loyalty-Programme müssen sich immer weiterentwickeln, die sind heute nicht mehr statisch. Und wenn ich so einen Partner habe, der selber die Flexibilität hat, dann kann ich auch klein anfangen und mich immer weiterentwickeln und im Rahmen meiner vorhandenen Technologieprogramme wirklich lebendig werden zu lassen.
Also danke für diesen Einblick, Michael. Wir haben jetzt eben schon so ein bisschen das Thema Technologie quasi besprochen, Best of Breed gegenüber halt Single-Vendor-Ansätzen. Das ist ja dann eher so eine strategische Entscheidung hinten dran. Lass uns mal so ein bisschen auf den fachlichen Teil einsteigen. Ryan, du hast schon gesagt, du warst letztendlich wegen Omnikanal da. Es ist ja Omnikanal nicht so neuer Begriff. Gibt es so spezielle Themen, die dich rund um das ganze Thema Omnikanal interessieren? Gibt es Themen, wie der Bankbereich gerade tickt oder ist das ein reines Targobank-Thema? Wo stehst du da? Welche Themen haben dich da besonders interessiert?
Ich glaube, das Thema Omnikanal und Digitalisierung ist nicht nur bei uns in die Targobank, das ist dann auch überhaupt in den Bankbranchen und auch bei vielen anderen. Man sieht auch bei bestimmten Kundensegmenten, wie häufig man überhaupt in eine Schweigstelle geht, es ist manchmal nicht häufig und das ist einfacher, schneller, bequemer, alles wirklich durch den App durchzugehen. Und natürlich haben wir das, aber ich glaube, was wir sehen als einen USP und einen Vorteil für uns in die Targobank ist, wir haben wirklich beides. Wir haben gesagt, dass wir sind nicht eine rein Digitalbank. Wir haben die Features, wir haben die Funktionalität, wir haben die Möglichkeiten. Natürlich werden wir die aufbauen und ausbauen weiterhin. Aber wir haben dann auch die Möglichkeit für eine persönliche Beratung. Und ein Mensch in einer Person ist da, wenn jemand in die Straße, in den Einkaufspassage in einer von den Staaten geht und dann sieht eine Schweigstelle. Und wir haben bis jetzt bemerkt, dass das für uns wirklich einen Mehrwert ist, die Möglichkeit und die Flexibilität, abhängig von, wenn etwas vielleicht ein bisschen mehr komplex ist. Und eine persönliche Beratung, ob das vielleicht eine persönliche Beratung, wir können das zu Hause anbieten, wir können das online anbieten oder dann auch bei uns in unseren Räumlichkeiten dann auch in Zeitstelle. Und deswegen, weil wir beides anbieten wollen, ist das Thema Omnikanal unheimlich wichtig, um besser zu verstehen, wie können wir von unserer Seite vielleicht unsere Kommunikation besser steuern, personalisierten für die Kunden, die dann mehr digital oder vielleicht anders sind. Und dann auch, wenn der Kunde mit uns interagieren und kontaktieren wollen, in welcher Weg sollen wir und können wir das dann tun, was für uns als Bank auf jeden Fall wirtschaftlich sinnvoll ist, aber auch einen Mehrwert bietet, auch für den Kontakt, was wir mit den Kunden haben.
Heißt nicht nur zu schauen, dass ihr ja auf alle Kanäle kommt und einen Mehrwert bietet, sondern das, was Michael vorhin auch schon gesagt hat, sehr stark in dieses Thema der Hyperpersonalisierung kommt, also wirklich den Kunden individuell in jedem Touchpoint anzusprechen, oder?
Ja, das genau ist dann auch in die Richtung von was wir uns wünschen in Erwartung. In Hauptsache, ich glaube, die Teil von den Personalisierten ist auch eine Teil für Kundenbindung und auch eine Kundenzentrierung. Ich weiß, wie ich ticke, wenn ich dann auch ein E-Mail oder eine andere Information oder eine bestimmte Werbung oder Retargeting oder etwas bekomme, wo ich sehe, das spricht mich überhaupt nicht an. Das ist wirklich für die Firma, das ist verlorenes Geld, und das ist etwas, was mir überhaupt nicht anspricht. Und da glauben wir, haben wir eine Möglichkeit mehr, gezielter auf die Kommunikation dann auch mit unseren Kunden eingehen und dadurch dann auch eine tiefere Beziehung. Weil am Ende für uns, und obwohl es viele Transaktionen gibt, und man denkt an Banküberweisungen und alles andere, sehr transactional, für uns das ist auch sehr viel eine Beziehung, dass wir mit den Kunden haben, was wir aufbauen können über einen langen Weg von kleinen Kindern bis zum die erste Baufinanzierung, alles anderes mit Versicherung und Investment und alles, was inzwischen dann auch kommt. Und das ist genau, was wir mit den Personalisierung und auch mit den Omni-Kanal und den Kunden verstehen, besser erreichen können.
Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr habt die Filialen, natürlich seid ihr auch noch online quasi unterwegs. Gibt es natürlich auch verändertes Nutzerverhalten. Heute Morgen war auch nochmal ein großer Bericht, dass viele Banken jetzt versuchen, nochmal stärker Richtung online zu gehen und vielleicht wieder mal die ein oder andere Filiale abgebaut wird. Da sehen wir natürlich auch eine Änderung im Nutzerverhalten. Jetzt seid ihr, Michael, ja quasi sowohl auch in diesen Kanälen mit unterwegs, aber ihr seid ja sozusagen, wenn wir von verändertem Nutzerverhalten oder Kundenerwartungen sprechen, ja an der, ich sag mal, in der Endausbaustufe, weil es ja um Kundenloyalität geht. Da geht es ja gar nicht darum, den Kunden irgendwie das richtige Werbemittel zur richtigen Zeit anzusprechen, sondern letztendlich Loyalität zu erzeugen, Kundenbindung, ja sozusagen die Creme de la Creme, also Kunden zu Fans machen, was immer so viele hinten dran sagen. Wie siehst du das? Wie seht ihr das? Gab es da in den letzten Jahren auch nochmal eine Veränderung im Kundenverhalten und auch in den Kundenerwartungen, was eigentlich A, loyalisierend ist und auch nochmal im Anspruch der Kunden?
Total, total. Also da hat sich wahnsinnig was geändert, und das war jetzt, was der Ryan aus der Bankwelt eben erzählte, da dachte ich so, aha, da läuft das also auch so. Ich glaube, dass das, was sich total geändert hat, ist, dass der Kunde einfach Relevanz erwartet. Wir waren sicherlich vor ein paar Jahren noch in der Situation, wo das ganze Thema Datennutzung, um eben Relevanz zu schaffen, ein bisschen skeptisch beäugt wurde. Will der Kunde die Daten zur Verfügung stellen? Will der gläsern sein? Man hat früher immer so über den gläsernen Kunden gesprochen. Ich glaube, das hat sich auch mit der technologischen Entwicklung komplett gedreht. Und wir haben gerade eine Loyalty-Studie selber durchgeführt, wo das Thema Personalisierung ganz weit oben stand. Und das natürlich bei vollem Verständnis des Konsumenten, dass für eine Personalisierung die Erhebung und Nutzung von Daten notwendig ist. Und insofern würde ich dir, Jörg, tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen widersprechen, wo wir da stehen. Denn auch in den Loyalty-Programmen ist das mega wichtig geworden. Wir haben ja nun die große Chance, dass wir im stationären Bereich, insbesondere im Handel, Daten erheben. Wir lernen den Kunden dort kennen, wo er physisch einkauft. Das ist bei den meisten Retailern immer noch irgendwo zwischen 60% und 90% des Geschäfts, das da abgebildet wird. Und diese ganzheitliche Datenlage, die da geschaffen wird, die wird natürlich auch dafür genutzt, dass ich Loyalty-Programme relevanter mache. Ja, wir sehen heute sehr viele Programme, die Couponing-Elemente haben. Natürlich möchte ich da hinkommen, dass ich irgendwann meine Incentives, meine Werbebotschaften eben ganz gezielt ausspiele. Und das hat ganz viele Vorteile. Einerseits, Ryan, Jörg, ja, ihr seid in vielerlei Hinsicht ähnlich und vielleicht doch unterschiedlich. Einerseits werde ich deshalb an euch unterschiedliche Botschaften spielen wollen, weil ihr eben unterschiedlich tickt. Möglicherweise möchte ich sogar in der Preisstellung, zumindest in der Incentivierung, variieren. Ja, dem einen gebe ich doppelte Punkte, damit er ein Produkt kauft. Dem anderen brauche ich vielleicht nur die Werbebotschaft zu geben oder die einfache Punktzahl. Ja. Und ich habe da einfach ganz viele Spielwiesen, wie ich Kunden auf einer individuellen Ebene eben auch belohnen und zum Kauf führen kann. Ich spreche da immer so von dem ganz gerne, was so ganz spielerisch das lustige Leiterspiel ist. Das kennen wir alle vielleicht so aus der Kindheit, ja. Ich möchte den Kunden auf einer ganz individuellen Ebene zum Kauf verführen. Ich möchte Schmerzpunkte vermeiden und da möchte ich genau das machen, wo ich weiß, Jörg, irgendwann stehst du nicht nur an der Kasse und kaufst, sondern du bist hinterher begeistert von meinen Produkten. Du kommst wieder, ja. Und das ist alles Loyalty und das hat eben auch viel mit den richtigen Werbemitteln natürlich auch zur richtigen Zeit zu tun. Kontext ist eine Riesendiskussion gerade. Das hat auch ganz viel mit der Automatisierung zu tun.
Warum ist Kontext gerade so eine Riesendiskussion? Also ich frage deswegen natürlich, weil du hast zwei Sachen gesagt. Das eine ist, der Content oder die Relevanz des Contents ist wichtig. Das ist ja das, was man auf jeder Konferenz, auf jedem Slide sieht. Das muss halt zum Kunden passen, das muss für den Kunden relevant sein. Kontext. Warum ist es gerade so eine spannende Diskussion? Weil wir mehr Daten haben, weil wir mehr Daten in Echtzeit haben, weil wir deswegen nochmal den Kontext besser anpassen können? Oder warum wird das gerade so stark diskutiert?
Das ist die Echtzeitdiskussion, ganz klar. Denn ich möchte ja nicht nur darüber sprechen, was wir an Botschaften ausspielen, sondern eben auch, wann ich das ausspiele. Idealerweise tue ich das ja zu einem Zeitpunkt, wo der Kunde eine gewisse Kaufbereitschaft entwickelt. Jeder Kunde steht ja irgendwo auf seiner Journey an einem bestimmten Punkt. Ich bin wieder beim Leiterspiel. Und da will ich den richtigen Moment abpassen. Der kann natürlich sofort sein. Das muss aber nicht der Fall sein. Ja, also sofort hieße jetzt mal, um es plakativ zu machen, ich stehe im Ladengeschäft, ich interessiere mich für ein Produkt und ich kriege eine Vorteilsbotschaft auf mein Handy per Push gespielt. Ja, das ist, glaube ich, das, was sich jeder ganz gut vorstellen kann. Ey, Michael, wenn du das Produkt jetzt mitnimmst, ja, dann geben wir dir einen extra Preisvorteil von 5%. Wenn ich also bis zu diesem Zeitpunkt noch gezögert habe, dann ist das eine Idee. Oder ich bin vor dem Ladengeschäft und jemand sagt, hey Michael, wenn du jetzt reinkommst, du bist ja bei uns wirklich ein toller Kunde, in Klammern hast einen hohen Kundenwert, das steht natürlich dahinter. Komm rein, hast einen Vorteil, kriegst einen extra Kaffee oder was auch immer die Belohnung nachher ist, die ich ausspiele. Und diese Momente, die versuche ich natürlich zu finden entlang der ganzen Customer Journey. Das hat natürlich mit Daten zu tun und das hat viel mit Realtime und der richtigen Frontend-Technologie zu tun.
Ja, das möchte ich nochmal unterstreichen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast so ein paar spannende Dinge gesagt. Das eine ist, ich kann natürlich im Augenblick viel mehr Daten abgreifen, wenn ich sie in Echtzeit habe, dann kann ich den Kunden wirklich an dem Punkt abholen oder die Kunden, wo er oder sie steht. Was super wichtig ist und was meiner Meinung nach noch häufig suboptimal gemacht wird, wobei ich gestern gelesen habe, man soll nicht suboptimal sagen, sondern man soll sagen falsch, weil wenn wir es nicht so, weich spülen hinten dran, ja, was du gesagt hast, ist ja richtig. Ich kann ja hingehen und kann allen Leuten 10% sozusagen geben, ne? Und wenn ich sozusagen einfach mit der Gießkanne 10% rausgebe, dann werden mehr Leute kaufen, weil die kriegen diese 10%. Dummerweise werden aber auch Leute, die gekauft hätten, diesen 10% Gutschein einlösen. Das heißt, anstatt dass die dann ihre 100 Euro ausgeben, geben sie 90 Euro aus. Ich habe 10 Euro sozusagen verloren. Und es ist total wichtig zu schauen, hey, wenn jemand sowieso kaufen würde, dann macht es ja voll Sinn, wenn er quasi gar nicht diesen 10% Gutschein bekommt. Vielleicht gibt es aber auch Kunden, die hätten nicht gekauft, aber hätten sie einfach nur einen Anstoß bekommen, nach dem Motto, hey, dein Produkt ist wieder da, hätten die auch gekauft ohne diese 10%. Und dann wird es Kunden geben, die kann ich anstoßen, die kaufen aber nicht, wenn die nicht sozusagen diesen Anreiz haben. Das heißt, ich muss eigentlich viel differenzierter werden. Das fällt mir immer noch im Analytikbereich auf, dass wir da häufig schon überlegen, welchen Kunden könnte es interessieren, aber wir checken gar nicht, wer hätte denn auch gekauft oder wer braucht nur einen Anstoß und wer braucht dann sozusagen noch diesen Coupon quasi obendrauf. Da kann man natürlich viel mehr machen, je mehr Daten ich habe, um den Kunden besser zu verstehen. Jetzt kommt das große Aber. Das ist natürlich nicht für alle spannend, weil gerade Loyalty-Cards und Co. sind ja häufig auch im Handel unterwegs, wo ich natürlich viel häufigere Transaktionen habe. Wenn ich im Bankenbereich bin, da macht es überhaupt gar keinen Sinn, irgendwie jedem Kunden ein Festgeld anzubieten, weil wenn kein Geld auf dem Konto ist, dann auch kein Festgeld hinten dran sozusagen. Andererseits, wenn der Kunde auch eine Erbschaft macht oder vielleicht eine größere Auszahlung bekommt und dann liegt da ein bisschen Geld rum, macht es auch keinen Sinn, ein halbes Jahr zu warten, dann ist das Geld wahrscheinlich weg. Aber ich muss auch nicht in Realtime sozusagen dem Kunden sofort, sobald der Festgeldeingang da ist, was schicken. Es reicht natürlich auch vielleicht 3-4 Tage später, das zu schauen. Deswegen die Frage an dich, Ryan, wie hoch ist denn die Realtime Relevanz aus deiner Sicht der Dinge?
In viele Service-Hinblicke haben wir Realtime-Kommunikation. Und wir tun das weniger als Produktverkauf, sondern wirklich Service als Unterstützung, als Hilfe. Wenn wir merken, dass jemand vielleicht zweimal falsch einen PIN in einen Geldautomat eingegeben hat, geben wir dann auch später eine Information, hey, lieber Kunde, du kannst selbst deinen eigenen PIN entscheiden, sodass es dann auch vielleicht einfacher nächstes Mal. Oder wenn jemand in einer Schweigstelle war und hat etwas gemacht, was ein bemannter Kanal, sage ich mal, wir schicken eine Information zu sagen, das kann man hier in den App oder in T-Ball machen. Und das ist dann auch ein Vorteil oder das ist dann auch einfacher. So die verschiedenen Sachen, wenn jemand etwas macht und merkt, dass es einen anderen Weg gibt oder dass sie Hilfe benötigen, da wollen wir auf jeden Fall da sein. Ich glaube, die Realtime, wie das ist, wenn etwas ist mehr in die Kommunikation, wenn jemand online ist und wir sehen, dass jemand interessiert sich für ein Produkt oder beginnt auch einen Antrag durchzugehen und die vielleicht zögern sich oder sind unsicher, wie schnell können wir auch Kontakt mit dieser Kunde letztendlich nehmen oder besser, dass die haben die Möglichkeit, direkt dann auch mit uns einen Chat zu machen oder eine andere Information. So, deswegen, ich glaube, für uns ist die Relevanz wichtig und wir wollen und werden da sein. Aber vielleicht eine andere Perspektive. Wir sprechen sehr viel über Daten. Unter dem Motto ein bisschen, mehr ist immer besser. Ich glaube, mehr Daten ist nicht immer besser. Es ist die Frage, welche Daten und wie können wir die Daten erheben und wie spielt das in einen kompletten Ecosystem, was überhaupt zu einem Vorteil für einen Kunde kommt. Ich glaube, wir haben auch bemerkt und auch bei vielen anderen Überprüfungen in anderen Industrie, es gibt massenweise an Daten, aber es gibt nicht die entsprechenden Schnittstellen oder die Wege, das überhaupt zu verstehen, wie man das dann auch nutzen kann. Und für uns, ich glaube, wir haben einiges an Daten mit First-Party- oder Third-Party-Data, aber häufig der beste Information, was wir bekommen, ist direkt, was ein Kunde zu uns sagt, wenn er uns im Callcenter anruft oder wenn die uns dann auch in einer Beratung in einer Schweigstelle sind. Dass die Kunden diese persönlichen Momente in die direkten Feedback von der Kunde, dass wir das nehmen können. Natürlich alles, was hinterher dann auch analysiert wird, wenn unsere Data Analytics und unsere Scorecarding-Modelle sind wichtig und relevant und notwendig, aber die sind auch die Momente, wo der Kunde uns einen Hinweis gibt, eine Information gibt, auch wenn die dann auch in Kontakt mit uns kommen, das müssen wir nehmen und das müssen wir ergreifen, um zu sehen, wie können wir einem bestimmten Painpoint helfen oder wie können wir den Kunden am besten unterstützen.
Finde ich ganz spannend. Ich würde gerne jetzt so was dazu sagen, was eher so ein bisschen im Bereich nerdig quasi reingeht, aber ich glaube, es ist für die Zuhörer noch einigermaßen spannend, weil du hast gerade was gesagt, was vollkommen richtig ist, was ich auch immer unterschreibe und immer sage, es müssen die richtigen Daten sozusagen sein und die richtigen Datenmengen. Und dann ist mir eben was aufgefallen, was ich vorher nicht in dieser Form sozusagen zusammengebracht habe, denn zumindest was ich im Marketing Automation oder im Customer Engagement Bereich sehe, ist, dass sich die Geschäftsmodelle der Technologielösungen auch diesem Verständnis anpassen, weil früher, es gibt immer noch einige Lösungen, die sozusagen danach ihre Lizenzkosten aufrufen, haben Marketing Automation Lösungen sozusagen einfach den Lizenzpreis gehabt nach der Menge an Kunden, die man quasi hat. Das heißt, wenn ich irgendwie 2 Millionen Kunden habe, dann habe ich sozusagen dann für 2 Millionen Kunden bezahlt. So, und dann hat sich so ein bisschen das Geschäftsmodell verändert, weil man festgestellt hat, naja, häufig habe ich ja 2 Millionen Kunden, aber ich spreche ja über die Kontaktkanäle gar nicht 2 Millionen Kunden an, weil 1 Million Kunden sind quasi unbetreut und 1 Million spreche ich nur an. Dann gab es Preismodelle sozusagen, die sich nach Anzahl der aktiven, angesprochenen Kunden quasi gerichtet hat. Dann hat man festgestellt, naja, ich habe zwar aktive Kunden, aber ich kann vielleicht gar nicht alle ansprechen wegen Permission. Deswegen gibt es auch Preismodelle, die eher nach Permission sozusagen gehen. Und jetzt gibt es Preismodelle und deswegen kam ich noch sozusagen drauf, weil wir reden ja, wenn wir von Customer Engagement Plattformen sprechen oder andersrum, wenn wir von Marketing Automation Lösungen sprechen, dann haben die ja auch meistens ihre eigene CDP mit dabei, weil die versuchen ja dann alle Daten abzugreifen und zusammenzubekommen, wo quasi das Preismodell darin besteht, von wie vielen Kunden greife ich Daten ab, die ich dann verwende sozusagen. Ne? Das heißt, einfaches Beispiel, dass die Customer Engagement Plattform, hab zwar 2 Millionen Kunden auf der Webseite, die kriege ich auch alle mit, aber ich verwende nicht das Informationsflag Webseite. Wenn der Kunde aber 3-mal quasi auf das gleiche Produkt geklickt hat, aber das nicht gekauft hat und dieser Trigger hat 3-mal auf das Produkt geklickt, dann verwendet wird für eine Kommunikation, dann wird sozusagen dieser eine Case quasi als aktiver Kunde gesehen. Ja? Und das entspricht ja genau diesem Fall, was du beschrieben hast, dass es eigentlich darum geht, welche Daten brauche ich denn eigentlich und verwende ich? Und da merke ich gerade, ist mir jetzt mal richtig klar geworden, dass sich die Geschäftsmodelle der Technologieanbieter genau nach dieser aktiven Datenverwendung auch gerade ausrichten. Und das will ich den Zuhörern mitgeben, einfach, wenn ich solche Auswahlprozesse habe, auch mal zu schauen, nach welchem Datenmodell oder Customer-Modell werden dann eigentlich auch die Preise quasi aufgerufen. Das variiert nämlich sehr stark, auch wie lange die Lösungen schon auf dem Markt sind. Das wollte ich mal kurz mitgeben. Deswegen sage ich so, hat so ein bisschen so einen Nerd-Charakter gerade.
Ach gar nicht, weil es die Realität ist. Nur ganz kurz reflektiert. Damit beschäftigen wir uns auch alltäglich mit unserem Preismodell, weil wir gehen genau diesen Weg. Ja, wir versuchen einfach auch stärker in die Erfolgsmodelle unserer Kunden reinzugehen und zu sagen, hey, wenn das, was wir machen, wirklich funktioniert, was auch immer das bedeutet, dann wollen wir partizipieren. Wenn es nicht funktioniert, okay, ja, dann wollen wir auch das Leid ein Stück weit teilen. Das sind neue Preismodelle. Damit beschäftigen wir uns im Produktmanagement alltäglich, wenn es um unsere Software geht. Das ist ein Lernprozess auf beiden Seiten. Aber das ist auch eine große Fragestellung, wie man sich da von der ganzen Philosophie in der Partnerschaft aufstellt. Ich habe gerade so eine ganz spannende Diskussion darüber geführt. Irgendwie muss ich eigentlich, wenn ich ein Loyalty-Programm aufsetze, mich schon beim Setup mit Exit-Strategien auseinandersetzen. Dem habe ich vehement widersprochen, weil ich gesagt, also ich kenne einen Experten, der hat gesagt, das sollte man, ja, ist gute Vorbereitung. Ich habe gesagt, würde ich nicht machen, weil das reißt mich total runter. Natürlich glaube ich erstmal gemeinschaftlich an den Erfolg. So, und ein Stück weit muss der Kunde dann eben auch entscheiden, ob er dieses mitgehangen, mitgefangen Modell gehen möchte oder eben nicht. Ja, wobei ich muss immer dazu sagen, bei uns ist das auch nur auf dem Papier aktuell. Das sind Diskussionen, die wir haben. Das haben wir noch längst nicht durchgesetzt.
Ja, und da will ich auch direkt widersprechen. Und danach gehe ich wieder zu dir, Ryan, hinten dran, weil ich bin auch der Meinung, ja, Exit-Modell, aus einem ganz einfachen Grunde sozusagen. Früher gab es ja diese ganzen E-Mail-Provider, die Newsletter dafür eingemacht haben und Co., da konnte man wundervoll alles einklicken. Und im Vertrag stand aber immer drinnen, dass sozusagen die ganzen Adressen dem Provider gehören. Das heißt, wenn ich den Provider-Wechsel machen wollte, der Kunde gehörte nicht mir. Ja, und das heißt, ich muss mir überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn ich mal das Modell wechseln möchte. Das heißt, ich muss mir schon den Vertrag angucken, ob ich eventuell nicht einfach dann immense Assets verliere, weil ich nicht bei den Kunden rankomme. Ja.
Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir.
Ja, sehr, ja, genau. Weg.
Ja. Also das ist das, was ich nicht will. Okay. Schon klar.
Cool. Ja. Ryan, wie ist das bei euch? Ist sozusagen das Lizenzmodell da auch ein Thema, was diskutiert würde? Oder ist das bei einer Bank nicht mal so wichtig? Oder macht das die IT? Oder beschäftigt man sich da im Marketing auch mit?
Das ist für die Einkauf, und ich glaube, ein großer Teil dann auch, was das für unser IT bedeutet. Weil wir haben einiges, was wir allein hier in Deutschland machen. Aber auch mit unserer Mutter in Frankreich ist einiges verbunden. Und die tun das. Aber ich glaube, wenn wir als Bank denken über das Thema mit Opt-in und mit Möglichkeiten, die Daten zu nutzen. Ich glaube, wir gehen mehr von der Seite von Offenheit und auch Transparenz. Und wir schätzen natürlich, wenn unser Kunden uns die Möglichkeit gibt, die zu kontaktieren mit den sämtlichen verschiedenen Opt-ins. Und wir wollen das dann auch einfach für den machen und sagen, hey, wenn man das tut, es gibt einen Mehrwert davor, auch in die Kommunikation, was die bekommen, und auch in die Angeboten, was personalisiert sind, was die bekommen können. Aber auch, dass wir wollen die nicht komplett überladen. Das ist eine Gegenentnehmen, das ist eine Beziehung. Und das ist nicht, dass wir sollen die bombardieren mit jeder verschiedenen Information und den Briefkasten oder den Postbox voll machen, sondern wir wollen das dann auch gezielt machen. Und wenn ein Kunde irgendwann entscheidet, dass über ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Weg, dass die wollen nicht mehr mit uns kommunizieren oder von uns hören, machen wir das einfach und transparent, dass die Kunden das dann auch abstellen. So, wir zählen auf eine Offenheit, auf eine Transparenz, auf einen Mehrwert, für wenn jemand uns diese Erlaubnis gibt. Aber wir geben natürlich auch den einfachen Weg, das abzumelden, wenn das gewünscht ist.
Wie ist denn das? Ich habe heute Morgen mit einem Partner gesprochen. Der macht schon sehr, sehr lange Bankberatung. Und er hat heute Morgen einen Spruch gesagt, den kann ich noch nicht. Der meinte, vor 30 Jahren hat man immer gesagt, eine Bank ist eine Bank sozusagen. Das ist unser uniques Geschäftsmodell, weil Banken sind sicher, wir verwalten das Geld. Und alles ist quasi sozusagen gut. Da war noch ein ganz anderes Selbstverständnis. Jetzt haben wir eben dich gehört, Michael, der gesagt hat, hey, die Kunden müssen mitgenommen werden, die Leiter raufgebracht werden, die müssen die richtigen Impulse zur richtigen Zeit haben, dass die dann irgendwann sagen so, hey, mega geiles Produkt sozusagen hinten dran, was ja auch so ein Gamification-Teil sozusagen ist. Du hast schon gesagt, Ryan, gerade ihr müsst viel offener und transparenter werden, was jetzt sozusagen nicht diesem Banken-Selbstverständnis von vor 10, 20, 30 Jahren sozusagen entspricht. Wie hoch ist denn euer, ich will nicht sagen direkt Gamification, aber dieser Kundenbegeisterungsanteil, ist das etwas, was wichtiger wird auch in der Kundenkommunikation? Ich will jetzt nicht sagen, dass man wieder Handel sein muss, aber lernt ihr auch von anderen Branchen Richtung Handel oder vertretet ihr quasi dann eher noch in der Kundenkommunikation, ich will nicht sagen ältere Werte, aber dann doch eher das Thema Sicherheit und ja, den Kunden so ein bisschen mehr in Ruhe lassen, weil Handel hat ja auch nichts dagegen, irgendwie 5 E-Mails pro Tag zu schicken. Macht man ja im Bankenbereich typischerweise nicht. Wo steht ihr da?
Natürlich gucken wir andere Branchen an und auch für unsere Online-Wettbewerber oder auch anderen Online-Plattformen zu sehen, wie einfach und wie transparent und wie sieht etwas so aus. Und natürlich nehmen wir andere Ideen und andere Impulsen. Ich kann sagen, dass bevor wir etwas rausgeben in unserer Kommunikation online oder in andere klassische Wege, es geht sehr häufig durch anderen Testing. Wir zählen sehr viel auf Marktforschung, zu verstehen, wie überhaupt kommt etwas an. Weil das ist etwas, wenn vielleicht bestimmte Marketeers oder andere Leute machen und haben eine Idee, aber wenn es bei den Konsumenten komplett anders ankommt, als was das gedacht ist, oder vielleicht wir intern, wenn die Mitarbeitende sagen mit einem User Acceptance Testing, alles super, aber die Kunden sagen, das ist nicht nachvollziehbar, das ist nicht transparent oder einfach oder logisch. So, wir nutzen natürlich Impulse von anderen, zu sehen, wie sieht die Kommunikation aus, wie sieht den Flows aus, wie einfach und verständlich ist das. Aber auf der anderen Seite, wir legen sehr viel Wert auf Marktforschung, genau zu verstehen, dass wenn wir etwas Großes rausgeben, dass wir haben schon die ersten Insights, die ersten Learnings, die erste Feinjustierung, bevor etwas danach rausgeht.
Das finde ich sehr interessant. Ich würde gerne, wenn ich einmal da ganz kurz einhaken darf, weil mich das so total interessiert, wie es bei der Bank läuft. Ich denke die ganze Zeit, wo du erzählst, über das Thema Kundenaktivierung nach, ja, weil ich denke, ihr habt doch jede Menge auch Karten- und Kontenprodukte, wo ihr wahnsinnig viel über den Kunden eigentlich auch lernen könntet. Ich weiß, dass das Grenzen bei euch hat, die der Handel vielleicht in der Form nicht hat. Aber mit diesen Daten kann man doch wirklich gut arbeiten und die Aktivierung sozusagen als Vorschritt zum Cross-Selling nutzen. Also wenn ich so in der Theorie über eine Bank nachdenke, denke ich, das würde ich doch machen. Irgendwie eine schöne Kreditkarte, irgendwie Kunden verstehen und genau zum richtigen Zeitpunkt auch sagen, Kunde, nutzt deine Kreditkarte. Vielleicht sage ich sogar, Kunde, revolvier mal, finanzier mal oder. Macht ihr da als Targobank viel oder ist das für euch noch irgendwie so Neuland?
Wir haben schon sicherlich mit unseren Kartenprodukten machen wir das. Wir haben andere Incentivierung. Das ist eine Teil von dem Modell mit vielleicht einen 1% Cashback oder bis zum 2% Cashback. Und wir haben bestimmte Aktionszeiten mit verschiedenen Retailers oder wenn es dann auch für die Reisesaison ist, hier buchen das dann auch eine extra Benefit. Wir sehen, dass das auf jeden Fall einen Mehrwert bietet. Aber ich glaube, wo wir reingehen wollen, ist das dann auch verfeinern, zu sehen, mit welchen Segmenten, für welche Produkte, genau basierend auf vielleicht die Daten und die Wünsche und die Äußerung von der Kunde, wie können wir etwas mehr gezielt die Person anbieten, weil eine 5% Reduzierung an einer bestimmten Hotelkette oder 2% extra an einem bestimmten Retailer ist vielleicht gut, aber wie können wir das noch besser und gezielter dann auch für eine bestimmte Kunde? Und ich glaube, das ist dann auch in eine Richtung, wo man sieht dann auch, wie man Punkten sammelt oder wie jemand einen Mehrwert letztendlich bekommt, was dann auch auf jeden Fall relevant ist. So, für die Frage zu antworten, haben wir, tun wir dann auch mit bestimmten Car-Produkten, aber ich glaube, es gibt dann auf jeden Fall mehr Möglichkeit, das zu erweitern, nicht nur von einer Bankperspektive, sondern auch auf einen Wunsch von der Kundenperspektive.
Ja, ich will das ergänzen. Ich mag ja den Ansatz, den du gerade reinbringst, Michael. Wir vertiefen das nochmal irgendwann bei einem Glas Wein sozusagen mit dabei. Also, der Punkt, den du angesprochen hast, der ist komplett richtig. Natürlich, dass man da auch viele Transaktionsdaten hat, die man ganz wundervoll verwenden kann. Was spannend ist, und wir machen super häufig auch mal so einen Benchmark, wie sieht so eine Kontaktstrategie aus? Also welche Branche oder welches Unternehmen geht eigentlich wie häufig quasi auf den Kunden zu und kommuniziert dann da? Und dann stellen wir natürlich fest, Banken sind nicht ganz so super häufig in der Kommunikation unterwegs, wie das vielleicht der Handel ist. Ne? Also Banken sind eher seltener, da kommunizierst du halt nicht mehrfach die Woche, beziehungsweise auch nicht mehrfach im Monat sozusagen hinten dran. Das heißt, da muss man sich sehr genau überlegen, welche Transaktion, auf die ich aussetzen kann, also welches kundenindividuelle Verhalten nutze ich denn heute mal zur Ansprache. Der Handel ist da ja entspannt. Der haut ja zur Not einfach 4 bis 5 solcher Dinger quasi pro Tag raus. Wenn man das den Kollegen aus dem Bankenbereich sagt, Ryan, entschuldige bitte, und alle aus dem Bankenbereich, die zuhören, dann fallen die erstmal tot um, sozusagen.
Der Kunde aber wahrscheinlich auch.
Ja, der Kunde auch, ist richtig. Genau, ne? Also da muss man dann sehr genau schauen, wie kann man die Kontaktstrategie anpassen, wie kann man den Kunden so ein bisschen daran gewöhnen, weil so eine Überkommunikation, wie ich das in anderen Branchen habe, habe ich das natürlich nicht in so einer Finanzbranche hinten dran. Wollte ich nur noch mal kurz ergänzen. Damit kommen wir auch echt leider zum Schluss, weil da so viele schöne Ideen sind. Und normalerweise haben wir ja so mal so ein Kernthema, deswegen sage ich dann immer Teilnehmenden wie euch so, hey, was wollt ihr nochmal zu dem Kernthema mitgeben? Jetzt haben wir so viele Themen heute gestriffen von Messebesuch, warum eigentlich, über Hyperpersonalisierung, über Omnikanal. Trotzdem gebe ich sozusagen noch einmal den Redestab an euch. Was wollt ihr unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal so mitgeben als Quintessenz eurer Sicht aus den letzten 45 bis 50 Minuten?
Michael, kannst du gerne anfangen.
Okay. Ja, was möchte ich mitgeben? It's the data. Ja, es geht um die Daten und das klingt ganz trivial, weil auch viele drüber reden. Aber so ist es. Ich glaube, das, was alle Unternehmen schaffen müssen, die mit vielen Kunden arbeiten, meist Konsumenten, ist, aus den Daten zu lernen und diese Learnings in den Loop reinzubringen und damit zu arbeiten und Relevanz zu schaffen. Das ist einerseits eine Binsenweisheit, andererseits aber eine Riesenaufgabe, die gerade bewältigt wird. Da sind wir dran, da sind alle dran.
Ja, ich stimme zu. Michael, was du gesagt hast, ist, Data ist riesig, das ist für uns elementar, das ist für uns eine große Basis. Jedoch, ich glaube, für uns, in was wir sehen mit unserer Bank und auch für die Transformation in den Weg, wo wir in die Zukunft reisen wollen, ist, Daten ist ein Teil, aber der andere Teil ist, wie wir wirklich mit unseren Kunden eine Beziehung aufbauen, wie wir dann auch eine Storytelling machen, um das relevant zu sein, um das wertvoll zu sein, um einen Mehrwert anzubieten. Ich glaube, die Daten ist die eine Teil, aber wie wir dieses Daten nutzen, um eine Story, um dann auch für unsere Kunden das Leben besser zu machen und eine Beziehung aufzubauen, das ist für uns das, wo das wirklich rankommt und was wir mit 6.000 Mitarbeitenden jeden Tag versuchen, dann auch zu machen.
Super. Und damit sage ich vielen, vielen Dank, Ryan, vielen, vielen Dank, Michael, für eine sehr spannende Folge.
Wir danken dir. Danke. Danke euch.
Danke, Jörg. Danke, Michael.